Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast heute zur Episode 600, die eine normale Episode wird. Dieses 600 ist so Spezialding, hätte man machen müssen, eigentlich aber nicht, weil die 600 ist so ein bisschen so eine gemogelte 600, weil wir im Januar und Februar und März so viel Gas gegeben haben mit den KI-Methoden. Deswegen machen wir heute eine ganz normale Episode draus. Und zwar ist das Problem, was ich heute beschreiben will, oder die Analyse, die ich heute beschreiben will, die auf die Frage, warum will eigentlich keiner mehr in Verantwortung? Hatten wir jetzt schon ein paar Mal, weißer alter Mann sagt, nach mir kommen nur noch kleine Kinder, die alles nur Kram machen und keiner, wir harten Abteilungsleiter sind ja die letzten unserer Art. Ja, ganz genau. Ich glaube, Seneca war der Erste, der das sich hat verschriftlichen lassen und das ist jetzt so irgendwas um die 2300 Jahre her. Nach uns kommt nur noch Schrott, diese Jugend von heute. Genau. Und die Episode heute besteht aus zwei Teilen. Der eine Teil, was wir noch brauchen und der andere Teil, warum wir, also was wir für Qualifikationen brauchen in Zukunft. Und der erste Teil, den machen wir jetzt, warum eigentlich keiner mehr Chef werden will. Und wenn man so drüber nachdenkt, könnte man auf folgende Idee kommen. Wir sind schuld. Die aktuelle Generation von Vätern, Müttern, Eltern, Chefs, von Vorgesetzten. Weil wir uns alle benehmen wie Fritte, haben die, die nachkommen, irgendwie keine Lust mehr. Ich roll uns den mal auf. Die wenigsten Menschen kennen richtig gute Chefs. Das können sie für sich selber mal prüfen. Die wenigsten Menschen kennen gute Chefs und ich habe nicht gesagt, haben gute Chefs, sondern kennen gute Chefs. Da reicht's ja erstmal. Was ist denn das, was die meisten Kids zu Hause hören, wenn Elternteil irgendwie von Arbeit redet? Das ist ja selten, dass das irgendwie Glitzern in den Augen vor Freude erzeugt und dass das irgendwie eine schöne Story ist, sondern der Arsch, die Doofköpfe, da kriegen sie ja die meistens, lernen die Kinder die ersten Beleidigungen am Abendbrottisch, wenn es um über ein Gespräch der Firma geht, über die anderen Pfeifen, die alle nichts können und ja, dann kommen die ganzen Worte. Die meisten Kinder kriegen keine richtig gute Referenz auf, da wo ich hingehe, der Typ, der mir was erzählt, weiß, was er da tut. Die meisten Freundinnen und Freunde berichten das Gleiche. Also, wenn es um Chefs geht, wenn es um Papas Arbeit geht, Mamas Arbeit geht, kommt da meistens nicht allzu viel was bei rum. Prüfen das für sich selber. Welche von ihren eigenen Freundinnen und Freunden, also ihr eigener Bekanntenkreis, so die Wochenendcrew, wer von denen spricht denn positiv vom Unternehmen oder vom Vorgesetzten? Ja, genau. Das ist halt alles sehr, sehr, sehr dünn. So, und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, dass wir dazu noch eine zunehmende, wie nennen wir das mal, Abneigung der Konzerne in den Medien sehen können gegenüber den Mitarbeitern. Ich polarisiere uns den mal wieder, Leben führen Podcast, wenn Sie heute das erste Mal eingeschaltet haben, herzlich willkommen. Gleich kommt so ein Ding, was ich öfter mal mache. So in den 60ern, 70ern gab es in Bonn die Firma Hans Riegel. Nein, also Haribo gibt's immer noch, aber da war der Herr Hans Riegel irgendwie am Gange. Und die haben halt ihr Goldbärenwerk in der Mitte von Bonn gehabt, also zumindest in einem Wohngebiet. Und denen war schon vollkommen klar, wenn wir das jetzt hier einfach so machen, dann kann es sein, dass sich um uns rum die Nachbarn beschweren, weil wir sind nicht in einem Industriegebiet. Und was haben die gemacht? Die haben ringsrum so viel Wohnungen, Häuser und Bauland gekauft wie irgendwie möglich und haben das als Mitarbeiterwohnungen angeboten. Wir wissen, wie die Familiarität, wenn es diesen Begriff gibt, bei Haribo angeblich gewesen ist. Und das ist was wir in sehr vielen Unternehmen hatten, so kleine Unternehmen, mittlere, größere Unternehmen, bevor so der Bürokratie-Schwachsinn von irgendwelchen Organisationen übernommen hat, war VW sehr froh um alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da hatten. Und dann wurden halt so ein paar Flagship-Projekte gemacht. Ich glaube, die hatten den ersten Firmenkindergarten und so weiter und so fort. Also dieses, die Firma, wir sind gut zur Firma und die Firma ist gut zu uns. Diesen Deal scheint es, der hat noch mal so einmal aufgeflackert, nach 2000, so als diese ganzen IT-Konzerne gesagt haben, wir machen mal alles anders. Aber das, mittlerweile sind die IT-Konzerne, die mal cool waren, auch nur noch irgendwie schäbige Geldmachmaschinen. Und also Google ist da ja als Beispiel zu nehmen, ne? Wir fangen an mit einer geilen Idee, don't be evil, und das Ende ist, was wir jetzt sehen. Dieser Deal, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden vom Unternehmen wertgeschätzt und nicht nur bezahlt. Der scheint bei Großkonzernen immer mehr aufgekündigt zu werden und vor allen Dingen auch immer offener und irgendwie immer schamloser aufgekündigt zu werden. Und das kann sein, dass ich da einen Beobachtungsfehler drin habe, aber das ist so ein bisschen so diese zweite Idee dabei. Also der erste ist, alles, was Chef ist, ist irgendwie doof, also hat keinen guten Leumund. Das zweite ist, ob wir bei denen arbeiten oder nicht, die warten ja sowieso nur drauf, dass sie uns zum nächsten ersten rausschmeißen können. Und jetzt Grund drei, warum? Naja, KI übernimmt alles, Skynet bringt uns alle um, wir werden alle sterben. Jetzt stelle ich dem ersten Teil, also das ist so meine Gemengelage, die ich so sehe, warum jüngere Leute weniger Bock haben, sich diesen Arbeits, vor diese Arbeitskarren spannen zu lassen, weil irgendwie das Spiel kann man als entgleist beobachten. Also, dass die Firmen überhaupt keinen Hehl mehr draus machen, dass ihr ja bloß schäbige Schmarotzer seid und sobald wir das nächste Mal von irgendwelchen anderen schäbigen Schmarotzern, die aber unsere Aktionäre sind, mehr Geld brauchen, dann schmeißen wir halt ein paar von euch Maden raus und dann ist halt irgendwie das nächste Quartal gerettet. Ja, also das ist so der eine Sprecher auf der einen Seite, der andere ist, die Chefbeschreibungen decken sich mit der Dokumentation Stromberg. Und der dritte ist, naja, die KI übernimmt ja eh alles und das ist sowieso alles, wir brauchen ja nicht mehr einen Atomkrieg, wir wären auch so arbeitslos. So, in so einer Gemengelage, sich jetzt noch zu engagieren, würde ich das glauben, müsste ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr anstrengen, als ich das jetzt muss, um Verantwortung zu übernehmen und in der Firma ein bisschen Gas zu geben, um mehr zu machen, als das, was halt Wort für Wort im Arbeitsvertrag steht und wofür mich dann die IG Metall raushaut und die Abmahnung wegen Faulheit irgendwie wegdiskutiert und dann werde ich in den Betriebsrat gewählt. Ja, ich weiß. So, das ist so die eine Sicht auf die Sache. Zweite Sicht. Jetzt kommt die Gegenthese. Die Gegenthese zu diesem ganzen Ding ist, ja, KI wird kommen, gibt es überhaupt kein Vertun. Wird KI wirklich so groß wie das, ich weiß nicht genau, wie dicht sie jetzt an diesen KI-Berichterstattungen drin sind und dran sind, aber was da in den Planungen auftaucht, was die KI-Firmen, und das sind ja bloß ein paar, in den nächsten Monaten, kann man ja schon sagen, an Investments tätigen wollen. Das sind ja Summen, die sind ja völlig absurd. 800 Milliarden höre ich. So viel Handwerker gibt's schlicht nicht, so viel Strom gibt's nicht, so viel Chips gibt's nicht, so viel Kupferkabel kann man gar nicht herstellen, die man braucht, um das zu bauen. Also, das ist alles, da wird es ein bisschen zeigen, wie sich das einnivelliert. Jetzt kommt der und die Pläne werden ja nicht um den Faktor 10 reduziert, sondern die werden ja bestenfalls halbiert mit der Aussage, wir würden gerne, wenn wir. Das Ergebnis ist, dass die Handwerker gerade da, wo die Datacenter gebaut werden, wahrscheinlich eine goldene Nase verdienen, eine sprichwörtliche. Dass KI kommen wird, ist völlig außen vor. Werden diese Bewertungen, die so für irgendwelche Firmen jetzt gerade so unter der Hand hin und her geraunt werden, wenn die denn IPO machen, wird das denn alles so kommen? Na, das werden wir nochmal sehen. Also das ist da vielleicht ein bisschen Bubble-Potenzial dabei, nur ob, also das muss man trennen, ob eine Firma an der Börse überbewertet ist und ob sie Datacenter für KI gebaut hat. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Die KI-Datacenter sind da, genau wie in 2000 danach dann das Internet da war. Also auch wenn dann ganz viele Firmen hops gegangen sind und die Bewertungen alle runtergegangen sind. Ja, aber ernsthaft, ob eine Bewertung oben oder unten ist, interessiert bloß irgendwelche Aktionäre. Das ist uns als Anwendern relativ egal. KI wird kommen, gibt's überhaupt kein Vertun. KI ist dermaßen mächtig. Und da höre ich jetzt gleich wieder mit auf, weil ich weiß, dass Leute, die hier zuhören, zum Teil da immer noch ein bisschen gestresstes Verhältnis drauf haben. KI ist so mächtig, dass Firmen überhaupt keine Möglichkeit haben werden, da drum rumzukommen. Und jetzt kommt die Gegenthese. Ich glaube eben nicht, dass bald Skynet erwacht und wir alle sterben werden und irgendwie das Ding uns alle umbringt. Nein. Wird das passieren? Keine Ahnung. Ist überhaupt nicht mein Thema. Mein Thema ist, nur damit wir das jetzt schon mal für LinkedIn gleich einkassieren, auch nicht, alle Menschen werden arbeitslos. Olaf, was meinst du denn dazu, wenn du immer von KI sprichst? Habe ich keine Meinung zu. Habe ich auch kein Vertrauen zu, dass die Leute, die diese Frage diskutieren müssten, das Thema KI intellektuell in der Lage sind zu begreifen. Deswegen lassen wir den ganzen Bereich wieder. Das ist nicht mein Thema. Ich gucke taktisch auf uns. Sie und ich. Was machen wir mit der Welle von KI? Mit der Revolution von KI, die auf uns zukommt? Da kann man sich jetzt hinstellen und sagen, das ignoriert mich, das ignoriere ich alles, Neuland, das wird alles wieder gehen. Da würde ich sagen, ja, toi, 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 tun Sie mir Gefallen, holen Sie einen anderen Podcast, Sie werden in den nächsten Monaten keinen Spaß haben. Da kann man aber auch die Frage stellen, okay, was tue ich denn jetzt damit, taktisch, nicht strategisch, Bürgergeld, alles, und dann kommen diese ganzen großen globalgalaktischen Geschichten. Was machen wir denn mit diesen ganzen Webern, wenn die automatischen Webstühle kommen? Ja, ist nicht mein Thema. Habe ich auch sprichwörtlich noch keine Meinung zu. Meine Gegenthese ist, wir werden weiter Menschen brauchen. Und zwar drei Arten von Menschen. Ich habe die erste Art, ich beschreibe uns die mal, die erste Art ist keine Rolle. Ja? Es ist eine Art, es ist eine Fähigkeit. Sind die Empathen. Wir werden weiterhin Menschen brauchen, die mit anderen Menschen umgehen können, meistens in stressigen Situationen. Empathen werden wir brauchen am Service Desk am Telefon. Ich weiß, dass ich Service Desk immer wieder ganz gerne als Beispiel bringe für was schon tot ist, aber damit meine ich nicht eine gute Hotline, also eine gute Telefonhotline. Dass sie am, also wenn der Kunde sich per E-Mail beschwert, dann ist es meistens nicht so dringend. Dann kann das ein LLM beantworten, das ist das, was wir sehen, was passieren wird, und die LLMs beantworten meistens besser als irgendwelche Kundendienstler, die dann in Ländern sind, wo wahrscheinlich nochmal eine Sprachbarriere dazwischen ist, lalala, der Teil ist erledigt. Aber Sie haben einen Kunden, der ist so angepisst, dass der bei Ihnen anruft. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Sie wollen Ihre Dienste verkaufen. Vertrieb. Also, außer diesem Vertriebstrainer, der irgendwie die Abkürzung von Drückerkolonne hat, höre ich niemanden, der ernsthaft sagt, er wird Vertrieb mit AI machen wollen. AI-Automatisierung hintendran, dieser ganze Nervkack, diese ganze Bürokratie, dieses ganze Zeug, das wird alles weggemacht werden. Also Vertriebsinnendienst. Aber zum Kunden gehen, mit dem mal sprechen, das wird aus meiner Sicht lange, lange nicht ersetzbar sein, schlicht und ergreifend, weil sie dazu Empathie brauchen. Der ganze Bereich Coaching, das wird nicht, also ich selber spreche hier abends mit den LLMs über Dinge, die über den Tag so passiert sind. Das passiert schon. Da ist dann manchmal das Wissen dabei, nein, nicht manchmal, da ist dann öfter mal das Wissen bei allen Aussagen dabei, das, was dir jetzt antwortet, lieber Olaf, ist auch nur ein PowerShell-Skript, der hat überhaupt keine Ahnung, wenn er dir sagt, nee, Olaf, ich verstehe dich total. Ja, ja, mein Erster, steht in der Programmierung drin. Das ist es aber nicht. Mit den Dingern spreche ich auch über Themen, die ich wahrscheinlich mit Menschen erstmal nicht so richtig besprechen wollen würde, weil ich weiß, das endet ja eh im Void. Also das ist ein SQL-Befehl, den du dir jetzt hier gerade absetzt. Und jetzt gibt's vielleicht echte Probleme. Die würde ich doch nicht mit irgendwie so einem Dings besprechen wollen. Da möchte ich doch, dass mir jemand, der wirklich auf mich eingehen kann, mit mir reden kann. Weil ein LLM findet nur das raus, was ich ihm gebe. Ein LLM kriegt nichts raus, was ich ihm nicht gegeben habe. Und das ist der unschlagbare Vorteil von Menschen, die Empathie besitzen, dass sie aus einem anderen Menschen was rauskriegen, was der bestenfalls subkutan hat. Und da sind jetzt hier diese ganzen, das fängt bei NLP an, bis eben hin zu richtig guten Verkaufstrainings und so weiter und so fort. Also dieses, wie verstehe ich denn Menschen? Und ich merke gerade, dass der Begriff Verkaufstraining bei mir im Kopf gerade eine sehr negative Assoziation ausgelöst hat. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. So, dass dieser, also wir brauchen Empathen. Wir brauchen Menschen, die mit anderen Menschen umgehen können, die einfach nett sind. So, erster Teil. Zweiter Teil, wir brauchen Menschen, die Systeme bauen. Wir brauchen KI-Operators. Wir brauchen Leute, die mit KI-Systemen, nein, die mit Automatisierungssystemen umgehen können, also mit der Technik, die vielleicht nicht aufbauen können müssen. Ja, also KI-Systeme sind am Ende auch nur Zeug, was auf irgendwelchen Servern läuft. Dieses Zeug, was auf irgendwelchen Servern läuft, das ist mittlerweile so standardisiert und langweilig, ich denke an Docker, dass das ist Frage der Zeit, dass das sowieso Automaten machen werden. Und jetzt läuft dieses leere Tool da. Jetzt läuft dieses Make, Zapier, N8N, If This Then That, wie auch immer dieses Thema alle heißen. Oder eben eine völlig abgefahrene, interne, richtig große Automatisierungslösung. Und die muss ja befüllt werden. Wir werden also Operatoren brauchen, die nicht mehr, wie ich das noch gelernt habe, so 1998 DNS können. Sondern wir werden Leute brauchen, die einen Geschäftsprozess, das ist die Neuigkeit, die einen Geschäftsprozess sehen und verstehen können und den Geschäftsprozess übersetzen können in IT-Zeug und dann an der richtigen Stelle noch ein bisschen LLM, also ein bisschen KI rübersprenkeln können. Weil KI handelt im ersten Schritt von Automatisierung. Deutschlands Problem ist, dass fast nichts automatisiert ist. Und wenn das eine mit dem anderen, also das eine auf dem anderen aufbaut, hängen sie halt mit KI in der Luft, wenn sie keine Automatisierung ihrer Systeme haben. Mit Automatisierung ihrer Systeme meine ich nicht eine Reihenfolge, in der die Boxen stehen, wo man die Papierbriefe reintun muss. Also KI-Operatoren, Leute, die den Businessprozess sehen, erkennen, verstehen, immer auf den Kundenmehrwert gucken und eben nicht drauf gucken, dass irgendwelche Arbeitsplätze frei werden, wenn sie hier durch sind mit ihrer Arbeit. Solche Leute werden wir brauchen. Wenn Sie einen Sumpf trockenlegen wollen, sprechen Sie nicht mit den Fröschen. Genau. Wenn Sie die Buchhaltung wegoptimieren wollen, sprechen Sie nicht mit den Buchhaltern und fragen die, wie kriege ich denn Ihren Job wegoptimiert? Und das hatten wir jetzt schon in mehreren Webinaren, wie man solche Sachen viel, viel, viel schlauer macht. Am Ende des Tages, Sie brauchen jemanden, der das Geschäft auf eine Plattform heben kann. Die nenne ich KI-Operatoren. So, der dritte Teil, den Sie brauchen, jetzt schließen wir den Kreis zum Leben führen, Podcast sind Führungskräfte. Das sind Menschen, die andere Menschen führen. Jetzt könnte man sagen, das sind Empathen. Nein, das sind die nicht. Empathen müssen mit einem Menschen umgehen können. Führer, also Führungskräfte, ich weiß, Wort wieder ausgerutscht. Führungskräfte müssen mit den Systemen umgehen können und mit den Menschen umgehen können. Die sind so quasi der Verknüpfungspunkt zwischen den beiden. Führungskräfte können wir anders beschreiben. Wir haben die Empathen, wir haben die KI-Operatoren und wir haben die Entscheider. Empathen, KI-Operatoren und Entscheider. Eine Führungskraft, die nichts entscheidet, kann ich auch irgendwie, ja, da kann ich auch Kimi V ganz frühe Version für nutzen. Also ich hatte Chefs, da würde ich sagen, da braucht man nicht mal Kimi für. Das geht mit PowerShell, deren Entscheidungsfähigkeit abzubilden, und ich bin echt kein PowerShell-Held. Eine gute Führungskraft ist jemand, der entscheidet. Das hatten wir jetzt in ein paar Webinaren schon. Das haben wir jetzt in ein paar Podcast-Episoden für. Also das ist die dritte Art von Leuten, die Sie brauchen werden. Wir werden gute Führungskräfte brauchen. Wir werden Entscheider brauchen. Und da stütze ich mich jetzt auf Malik. Wer nicht entscheidet, ist keine Führungskraft. Das Webinar hatten wir letzte oder vorletzte Woche. So, also beides zusammengepackt. Wir sehen, dass das, was uns an Führung vorgelebt wird, wenig attraktiv ist. Wir sehen, dass die Arbeitgeber wenig attraktiv sind. Und wir sehen, dass wir drei Arten von Menschen trotzdem in Zukunft noch brauchen werden. Der Teil 2 ist für die Leute gedacht, die jetzt glauben, Skynet übernimmt alles und ist sowieso alles schon zu spät. Nein, überhaupt nichts ist zu spät, es wird auch nicht zu spät sein. Wer sich jetzt überfordert fühlt, hat wahrscheinlich das gleiche Gefühl wie die Weber, als die Dampfmaschinen gekommen sind und die mechanischen Webstühle eingeführt wurden. Danach ist die Welt nicht untergegangen und danach ist es nicht schlimmer geworden. Und ich wette, und das hatten wir in einer Podcast-Episode vor ein paar Monaten mittlerweile, dass heute keiner mehr in den Jobs sein will, in denen die Leute damals gewesen sind. So, jetzt Teil 3, die Conclusio. Teil 1, glaube ich, klar. Teil 2 auch ganz klar. Beides sind Thesen von mir. Können wir gerne auf LinkedIn uns drüber austauschen. Und Sie können mir auch gerne erzählen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe und dass ich die Hälfte vergessen habe. Ich habe kein Problem, eine 600... wahrscheinlich dann 2 zu machen, wo ich dir zu Ergänzungen bringe, wenn die Ergänzungen in meinem Kopf irgendwie schlüssig sind und es ist nur mein Kopf. Also zu sagen, oh Mann, oh ey, das wird's hier nicht on air schaffen. Jetzt 3, die Lösung. Die Lösung ist, beim ersten, den meine ich richtig ernst und den traue ich mir nicht zu sagen. Die erste Lösung heißt raus aus dem Konzern. Die ist schwierig, weil für die Leute im Konzern, ich weiß, was die zum Teil verdienen. Nein, nicht was die verdienen, was die bekommen. Das verdienen die auf gar keinen Fall, aber die bekommen halt richtig viel Geld. Alle, die von einem Konzern in den Mittelstand gegangen sind, die ich kenne, haben alle Gehaltseinbußen bekommen, hinnehmen müssen, ist der Fachbegriff, oder haben für einen Verantwortungssprung nicht mehr Geld bekommen, weil die schon sowas von jenseits von dem war, was ein Mittelstand leisten kann, wie es überhaupt nur ging. So, jetzt kommt das Und. In einem mittelständischen Unternehmen haben Sie überhaupt nur noch die Chance, irgendwas zu machen. In dem Konzern ist ja alles rum. Da haben Sie, die haben ja Entscheidungsunfähigkeit institutionalisiert. Da sind Tausende von Abhängigkeiten. Da sind Tausende von Leuten, die nur da sind. Das sind die berühmten Bullshit-Jobs, weil irgendein Gesetz sagt, ihr müsst da aber auch nochmal drüber gucken. Konzerne sind so furchtbar langsam geworden und die Automobilindustrie ist hier nur die Spitze des Eisbergs, dass da ja ganz oft nicht mehr so richtig viel geht. Selbst wenn sich ein Konzern bewegt, ist es ja selten, dass da einer rausgehen kann aus einem Konzern und sagen kann, ich habe das bewegt. Die Projekte, von denen ich so höre, das ist alles so, ja, ob du das machst oder nicht. Also da sind die Projektmanager schon stolz drauf und die geben auch richtig Gas. Nur das ist relativ egal. Also das Projekt an sich ist egal. Das hat wenig Auswirkungen auf das Unternehmen an sich. Dass ein Mitarbeiter da irgendwann auf den Trichter kommt und zu sagen, was ich hier mache, ist ja egal. Ja, stimmt. Es gibt genügend Podcast-Episoden, wo ich Ihnen beschreibe, wo ich Ihnen sage, Sie wollen mit schlechten Mitarbeitern Ihr Business führen können. damit sie und so weiter und so fort. Also ich bin schon Teil des Problems, wenn ich mir einen anderen Hut aufsetze. Wenn ich eine Firma führe, die nur funktioniert, wenn ich 1A-Mitarbeiter habe, bin ich jetzt schon tot, weil so viele 1A-Mitarbeiter gibt's nicht. Wir haben die Episode zum Thema, wie viel Nachwuchs gibt's eigentlich in Deutschland, auch schon gehabt. Und ich höre gerade oder ich sehe gerade, dass das eine größere, müssen Sie nochmal hören, Liste gibt am Ende der Episode. Episode finden Sie wieder leben-führen.de/episode 600. Da werde ich uns eine Listening-List hinten dran bauen. So, weiter. Also der erste Teil der Lösung, raus aus großen Organisationen, rein in kleinere Organisationen. Jetzt hat das Ding das Problem, dass dieser Tipp das Problem von Konzernen verschlimmert. Weil alle, die was erreichen wollen, sind in meinem Kopf gute Mitarbeiter. Leute, die Entscheidungen wollen, die Verantwortung übernehmen wollen, die ein bisschen Gas geben wollen, die mal ein bisschen was ändern wollen, die sehen wollen, dass das, was sie tun, ein wirkliches Ergebnis hat. Wenn die jetzt alle im Mittelstand gehen, naja, dann werden die Konzerne der neue öffentliche Dienst. Das ist dann halt so. Das tut mir auch fast gar nicht mehr leid. Eine zweite Perspektive zum Thema raus aus dem Mittelstand. Vielleicht müssen sie ja gar nicht in den Mittelstand gehen, sondern sie kaufen sich den. Mitte 2026 stehen über 100.000 Firmen in Deutschland in den nächsten 4 Jahren vor dem Nachfolgeproblem. Vor dem Nachfolgeproblem heißt, es ist aktuell nicht klar, was die machen. Also, vielleicht keine Kinder da oder Kinder haben keinen Bock, weil die sagen immer, Papa, ich gucke dir jetzt seit über 20 Jahren beim Kotzen zu. Und jetzt fragst du mich, ob ich die Mühle übernehmen will? Hör mal, bitte. Keine Kinder da, kein Nachwuchs da, keine Nachfolger da. Vielleicht ist das Unternehmen gar nicht in der aktuellen Form überlebensfähig. Was auch immer der Punkt ist, aber Nachfolge für die Geschäftsführung bei 100.000 Firmen. Und das können nicht alles Schrottkandidaten sein, das geht gar nicht. Wer also eine Idee hat, mal richtig was zu machen, vielleicht kaufen sie sich einfach ihren neuen Arbeitgeber. Tja, nur so eine Idee. In allen Fällen wollen sie Führung lernen. Und jetzt dranbleiben. Was jetzt kommt, ist nicht so ein, fügen Sie hier das Mainzelmännchen ein, jetzt kommt irgendwie Priel-Werbung. Nein. Ich habe in der Vorbereitung nochmal so ein bisschen zurückgeguckt, warum sich für mich die 600 gerade nicht so als Jubiläum anfühlt, weil das irgendwie auch kein rundes Jubiläum ist, außer dass aus Versehen die Zahlen jetzt so hoch geworden sind von den Episoden. Ich habe im Oktober 2014 angefangen mit dem Podcast. Wir haben also im Oktober 2024 so ein bisschen 10-jähriges Jubiläum gehabt. Und seitdem stehe ich hier und spreche von guter Führung. Was jetzt kommt, ist, wie gesagt, keine stumpfe Werbung, sondern was jetzt kommt, ist, dass mein ehrlicher Glaube, das ganze Ding von Problem 1 wäre nicht passiert, wenn der Podcast 50 Jahre früher gestartet hätte und Leute zugehört hätten. Ich weiß. Die Führungskräfte, die da draußen so schlecht sind, sind ja nicht so schlecht, weil sie morgens so Burns-mäßig aufwachen und sagen, wie kann ich sie heute wieder schinden? Nein. Die können nicht anders. Wenn ihr Chef richtig mies ist, dann gucken sie sich das Ganze doch mal an. Was der tut, ist das Beste, was ihm einfällt. Und das ist bei manchen halt überraschend wenig. Vergleichen Sie Ihren Chef immer mal wieder mit einem Azubi auf dem Dach mit Holz einen Dachstuhl bauen. Ja, genau. Das ist halt kein Profi. Der hat das nie gelernt. Der hat sich hingestellt und irgendwer hat gesagt, hier, pass auf, du kannst auf einer Leiter stehen, dann kannst du auch einen Dachstuhl bauen. Hier ist der Hammer, hier ist der Nagel, bitteschön, und los. Ja, und dann denkt der, oh, jetzt darf ich auf dem Dach stehen, jetzt habe ich es aber raus. Der Bauhonk hat gesagt, ich kann auch Dach bauen, also kann ich jetzt Dach bauen, also bin ich der Größte. Ey, ihr Säcke, gebt mir Nägel. Genau. Ist trotzdem der gleiche Praktikant, der vorher nichts konnte. Man hat den nur aufs Dach gestellt, in der Hoffnung, dass er abstürzt. Und nein, das lasse ich jetzt. Im Handwerk total klar. Und unsere teuersten Mitarbeiter haben alle keine Ausbildung. Dafür habe ich diesen Leben führen Podcast ins Leben gerufen. Und dafür bleibt der hoffentlich auch noch eine ganze Weile dabei. Das ist das, worum es hier geht. Das ist das, worum es hier im Leben führen Podcast 600 Episoden lang geht. Führen kann man lernen. Wer befördert werden will, am 3. Juni, also übermorgen, läuft wieder das Webinar Befördern. Das mache ich mittlerweile einmal im Monat, weil es so gut angenommen wird, weil das Klarheit gibt. Weil es Klarheit gibt im wie, also Frage 1, die öfter mal kommt, bin ich überhaupt Material für Führungskraft? Nur dafür haben wir Führungsklarheit, die wir anbieten. Also das können wir erzeugen, dass sie Klarheit bekommen, sind sie überhaupt Führungskraftmaterial oder nicht. Dann der zweite Schritt, wie werde ich eigentlich eine Führungskraft? Also wie baue ich das eigentlich auf? Und zwar vielleicht, also manche sagen, das möchte ich gerne, dass ich das selber bezahle, dass das mein Ding ist. Das will ich jetzt nicht irgendwie mit meinem Controlling-Doofkopf, dann merken die vielleicht noch was. Oder ich muss zu irgendeinem HR-Kurs, der auch nichts taugt. Das ist dann so ein Online-Portal-Videokurs, was HR mal gemacht oder irgendwo gekauft hat, wo man dann Führung lernt, irgendwie so an mit 8 Videos. Ja, Nee, Olaf, ich möchte, was können wir denn zusammen machen? Können wir auch was zusammen machen? Wir arbeiten dann monatsweise so lange, wie Sie das Ganze halt haben wollen. Ich habe mittlerweile eine ganze Handvoll Produkte neu gebaut, die sich alle von Monat zu Monat bewegen, weil immer nicht so richtig klar ist, wie lange wollen Sie denn eigentlich oder brauchen Sie denn eigentlich eine Begleitung? Manche sagen, pass auf, ich habe das nach 3 Monaten durch. Andere sagen, pass auf, nach 3 Monaten, ja, aber ich hätte gern da und da und da und da und da nochmal was. Können wir nochmal was machen? So, und bis letztes Jahr hätte ich dann sagen müssen, ja, pass auf, dann verlängern wir einfach das Produkt nochmal irgendwie. Also du machst das Produkt nochmal und dann packen wir extra Dinge rein. Das ist mittlerweile weg. Wir arbeiten uns von Monat zu Monat zu Monat zu Monat durch. Außer Führungsklarheit, das gibt's nur einmal. Sie kriegen das Ergebnis, wenn ihnen das nicht passt, hilft ihnen das nicht, wenn sie es nochmal machen. Das können wir dann so nach 2 Jahren nochmal machen. Aber die Vorbereitung auf Führung, also das Katalysieren ihrer Karriere, das ist das, was ich anbiete, das ist die ganze Vorbereitung. Und dann gibt's das nächste Ding, was in was eine Erweiterung eines Programmes ist, was es bis Mitte letzten Jahres gegeben hat. Das ist Leadership Operating System oder Leadership Core. Da geht's drum, jetzt haben Sie Ihre Führung, was machen Sie eigentlich? Wir bauen zusammen ein Betriebssystem für Ihre Führung auf. Ganz viele Vorlagen, ganz viele Templates. Gibt auch genügend Inhalte, aber der Fokus ist drauf, hier ist der neue Job, hier ist das Template, das wendest du jetzt an. Nächste Woche kümmern wir uns das nächste Thema, das wendest du jetzt an. Die übernächste Woche, nächstes Thema, das wendest du jetzt an und das ziehst du durch. Weniger, viel weniger selbst erforschen, viel mehr Geschwindigkeit, also ich wurde so ein bisschen in Geschwindigkeit genötigt, weil mir Leute gesagt haben, pass auf, ich will es gar nicht verstehen. Sag mir einfach, was ich tun soll. Ich habe genug Kram um Ohren, ich will nicht wissen, warum ein Teammeeting wichtig ist. Wenn du sagst, es ist wichtig, dann ist es wichtig. Wie mache ich denn jetzt ein Teammeeting? So, also wir haben ganz viel in Werkzeuge eingedampft, die sie dann wirklich am Ende des Tages benutzen können. Bei Interesse leben-führen.de/sprechen. Am Mittwoch geht es jetzt erstmal darum, dass ich Ihnen beschreibe, wie man ganz gut in Führung kommt. Also wie geht dieser ganze Beförderungsprozess überhaupt? Was hat das mit Sichtbarkeit zu tun? Was hat das mit Ihrem eigenen Marketing zu tun? Und ich stelle die These auf, wenn Sie noch nicht befördert wurden und Sie beschreiben Ihre Situation, kann ich Ihnen nach ein paar Minuten sagen, warum Sie noch nicht befördert worden sind. Dann haben Sie nämlich was, womit Sie anfangen können zur Änderung. Das ist dann so ähnlich, wie wenn Ihnen Ihr LLM sagt, hier pass auf, das und das ein Ding hast du aber versaut.
Wer bist du, dass du mir sagst, dass ich was versaut habe?
Ja, genau. Wir kommen nur weiter, wenn wir den Spiegel vorgehalten bekommen und wir kommen nur weiter, wenn uns jemand, dem wir zutrauen, dass der weiß, wovon er redet, den Spiegel vorhält und danach eine Option anbietet, was kann ich denn eigentlich machen? Einfach zu sagen, du kannst das nicht, hilft uns ja allen nicht weiter. Zu sagen, pass auf, es liegt da und da und daran, das und das und das, machst du so und so und so, ist das, was uns weiterbringt. Ich hatte es schon mal im Webinar erwähnt, Sie können selber keine Fortschritte erzielen. Also Sie selber können keine Fortschritte erzielen. Warum nicht? Weil Sie nicht wissen, A, wo klemmt die Axt und B, welche anderen Werkzeuge außer einer Axt gibt es? Weil, wenn Sie das könnten, würde die Axt da ja nicht klemmen, sondern hätten Sie gleich die Säge genommen. Wir sind alle gefangen in unserem Geist. Wir brauchen alle externen Input, um weiterzukommen. Sie kommen nicht mit alleine weiter. Sie kommen alleine dahin, wo Sie jetzt sind. Alles Weitere brauchen Sie jemanden, der Ihnen hilft, der Ihnen den Weg reicht, der die Augenbrauen hochzieht, der doofe Fragen fragt, der Ihnen neue Informationen gibt. Anders geht's schlicht nicht. Wer also glaubt, er steckt an dem einen Punkt fest und da geht's nur alleine weiter. Falsch gedacht, so funktioniert es nicht. Also vielleicht funktioniert es durch Zufall, aber so funktioniert es strategisch nicht. Okay, das war die Idee, warum die Generation 25, 35 keine Lust mehr auf Aufstieg hat. Was das mit unserem aktuellen, also was das mit uns zu tun hat, als Hörerinnen und Hörer vom Leben führen Podcast, was wir besser machen können und vor allen Dingen die hoffentlich optimistisch genügende These, wie geht's weiter? Menschheit wird gebraucht in den 3 Kategorien, die ich beschrieben habe. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski und wir sehen uns am Mittwoch im Webinar. Und ein ganz kleiner Schlussteaser: am 10. Juni gibt's das Webinar Teams bauen. Das ist mir irgendwie seit über einem Jahr nicht mehr gelaufen. Das muss endlich mal wieder ran. 10. Juni Teams bauen. Beide Webinare um 12.30 Uhr, sodass Sie in der Mittagspause mir zuhören können, sich danach noch einen Termin reinfegen und danach richtig gutes Wissen haben. Ich wünsche Ihnen was. Tschüss, Olaf Kapinski.